Ja, ich möchte euch heute Morgen auch wieder ganz herzlich begrüßen und darf auch wieder liebe Grüße von den hoffentlich lieben Geschwistern aus Adelberg mitbringen. Ja, ich wollte eigentlich mit euch heute Morgen, hatte ich ursprünglich vor, etwas im Blick auf die beginnende Passions- und Osterzeit zu machen, habe mich aber jetzt spontan umentschieden. Gut, was richtig ist, weiß man dann sowieso wahrscheinlich erst im Nachhinein. Aber ich hoffe, dass ich euch auch mit dem, was wir jetzt heute machen wollen, mitnehmen darf. Und zwar lasst uns gemeinsam das Johannesevangelium aufschlagen. Eine Begebenheit, die sicherlich viele kennen. Aber es ist ja oft so, dass mit Dingen, die an der Oberfläche bekannt sind, dass wenn man da tiefer hineingeht, man doch sehr viele Schätze entdecken darf. Und so wollen wir aufschlagen, Johannesevangelium Kapitel 4. Und ich möchte mit euch lesen bis Vers 19, obwohl die eigentliche Begebenheit weitergeht bis Vers 26. Aber das werden wir ganz sicher nicht schaffen. Johannesevangelium Kapitel 4. Die Verse 1 bis 19. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich so an der Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortet und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann noch Vers 26, Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der zu dir redet. Ja, eine bekannte Begebenheit, diese Samariterin am Jakobsbrunnen. Nun zunächst mal, was war der Ausgangspunkt? Der Herr Jesus hat im Süden gewirkt. Menschen sind zum Glauben gekommen, haben sich ihm angeschlossen. Er hat seine Jünger beauftragt, dass sie diejenigen, die sich zu ihm bekannt haben, die sich öffentlich auch zu ihm stellen wollten, dass er sie tauft. Und dann kommt es in Vers 3 dazu, dass er Judäa verließ, das im Süden liegt, ganz grob, um wieder nach Norden, nach Galiläa zu ziehen und dort seinen Dienst zu beginnen. Und dieser Dienst in Galiläa ist ja das, was wir großteils in den anderen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, dann lesen. Und das Erste, auf was ich eure Aufmerksamkeit richten möchte, ist in Vers 4 dieser Satz: Er musste aber durch Samaria ziehen. Und zwar dieses Wörtchen muss. Geografisch bestand überhaupt keine Notwendigkeit dafür, denn von Judäa nach Galiläa ist tatsächlich der nächste und direkteste Weg durch Samaria. Es war allerdings so, dass die Juden, und das kommt ja in diesem Abschnitt auch zum Ausdruck, die Juden hatten ein gewisses Problem, die hatten gewisse Scharmützel mit den Samaritern. Und deswegen hat ein frommer Jude, zog er nie über, durch das samaritische Gebiet in den Norden, sondern er zog entweder an der Küste entlang oder an der Jordanebene hinauf in den Norden. Aber auch das war nicht die Tatsache, die das Muss erklärt. Sondern dieses Muss, das wir hier haben, ist ein sogenanntes göttliches Muss, das wir immer wieder im Johannesevangelium finden. Und zwar auch schon in Kapitel 3, in dieser Begebenheit mit dem Nikodemus, finden wir ebenfalls zweimal schon, dass der Herr Jesus dieses Muss verwendet. In Vers 7 von Kapitel 3, da sagt er zu Nikodemus: Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und hier heißt dieses Müssen ein absolutes Muss. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Möglichkeit. Sondern das von Neuem geboren werden, die Wiedergeburt, ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, um wirklich in das Reich Gottes, und hiermit ist das Reich Gottes in seiner vollumfassenden Form, um in Gottes Herrlichkeit, in Gottes herrliche Zukunft einzugehen. Und das zweite Muss finden wir in Vers 14 von Kapitel 3, wo der Herr Jesus sagt: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und auch hier will der Herr Jesus wieder klar machen, es ist ein göttliches Muss. Es gibt keinen anderen Weg der Erlösung. So wie das Volk Israel in dieser Begebenheit in 4. Mose nur von den Bissen der giftigen Schlange errettet werden konnte, indem eine Schlange an einem Pfahl erhöht wurde und sie im Glauben darauf blickten, so ist es ein absolutes Muss. Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Möglichkeit, als wie, dass der Herr Jesus, der Sohn des Menschen, dass er erhöht wird und gemeint ist damit seine Kreuzigung. Aber dann ist natürlich die große Frage, ja, was bedeutet aber jetzt dieses Muss in Johannes 4? Warum musste er durch Samaria ziehen? Und die Antwort finden wir in Vers 7, um dieser Frau, die an diesen Brunnen kam, um Wasser zu schöpfen, um genau dieser Frau zu begegnen. Nämlich an einer besonderen Quelle, die mit Jakob zu tun hatte. Und dann wird hier eine Zeitangabe gemacht am Ende von Vers 6, es war aber um die sechste Stunde. Und jetzt sage ich etwas und da nagelt mich bitte nicht dogmatisch fest, sondern das ist meine persönliche Überzeugung. Ich werde sie auch versuchen zu begründen. Und zwar, was ist die sechste Stunde, welche Uhrzeit ist das? Und ihr werdet in vielen Kommentaren lesen, dass es genau in der Mittagszeit war. Sozusagen, als die Hitze, die Sonne am höchsten stand, niederbrannte. Und um zu, einfach zu unterstreichen, das war ein Zeitpunkt, wo niemand Wasser holen geht. Ja, und klar, warum diese Frau, sie war gesellschaftlich verachtet, wir kommen noch darauf. Diese Frau, sie wollte vermutlich niemandem begegnen. Und deswegen, so die Erklärung, kam sie zu einem Zeitpunkt, wo sie genau wusste, sie würde an diesem Brunnen niemand antreffen. Und zwar kommen wir auf diese Zeitrechnung ganz einfach so, weil es die Möglichkeit gibt, oder die Juden haben das so gemacht, den Tag in zwei Hälften eingeteilt, von 6 bis 18 Uhr und von 18 Uhr wiederum. Und wenn man dann von 6 Uhr morgens rechnet, sechste Stunde, dann wäre das eben 12 Uhr mittags. Es gibt aber Hinweise, dass wir im Johannesevangelium, dass Johannes eine andere Zeitrechnung verwendet. Und zwar haben wir in Johannes 19, kommt dieser Ausdruck der sechsten Stunde noch einmal vor. Wo es um den Prozess des Herrn Jesus ging. Und zwar Johannes 19, Vers 14, da heißt es, es war aber Rüsttag, das Passa, es war die sechste Stunde. Und zu diesem Zeitpunkt lief der Prozess vor Pilatus, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass der Herr Jesus zum Tod durch Kreuzigung verurteilt wurde, lief dieser Prozess noch. Und da merken wir, das kann aber nicht sein, dass das 12 Uhr mittags ist. Weil um 12 Uhr mittags nach den anderen Evangelien hing Jesus bereits schon am Kreuz. Wenn wir die anderen Evangelien lesen, Matthäus, Markus und Lukas, dann finden wir, dass ab ca. 9 Uhr bis 12 Uhr die erste Hälfte, dann von 12 bis 15 Uhr, die zweite Hälfte, wo Gott dann auch die Finsternis drüber gelegt hat, wo die sühnenden Leiden stattgefunden haben. Und so müssen wir bei Johannes, das ist wie gesagt meine Überzeugung, wer es anders sieht, alles okay, wir, ich schüttle jedem die Hand und völlig okay. Ich bin der Überzeugung, dass Johannes die Zeitrechnung hat von 0 Uhr, so wie wir sie auch kennen, von Mitternacht an. Und dann wäre die sechste Stunde 6 Uhr morgens. Und dann wäre das Interessante, was dann betont werden würde, dass der Herr Jesus die ganze Nacht hindurch gelaufen ist, um dieser Frau zu begegnen. Und das macht uns dann auch leichter verständlich, warum er jetzt müde und erschöpft an diesem Brunnen sich niedersetzt. Weil er nämlich die ganze Nacht gelaufen ist und sich nicht geschlafen, nicht ausgeruht hat. Und das würde den Gedanken nochmal massiv unterstreichen, dieses Muss, weil der Herr Jesus, warum nimmt er diesen Aufwand auf sich, um nämlich genau dieser Frau zu diesem Zeitabschnitt an diesem Brunnen zu begegnen. Denn das Nächste, was ja auch interessant ist, als diese Frau zum Brunnen kommt, sind seine Jünger einkaufen. Überlegt euch mal, was passiert wäre, wenn Gott nicht dafür gesorgt hätte, dass diese Frau dem Herrn Jesus allein begegnet. Da wäre eine Schar von 13 jüdischen Männern um diesen Brunnen versammelt gewesen und diese samaritische Frau kommt. Dann wäre sie vielleicht, wenn sie das gesehen hätte, hätte sie in der Entfernung irgendwie gewartet, bis sie wieder weg sind. Aber wir können uns ganz sicher vorstellen, dass dieses Gespräch nie so stattgefunden hätte. Und so sehen wir letztendlich auch wieder die Weisheit und die Souveränität Gottes, wie er alle Umstände lenkt, leitet, dass es genau zu dieser Begegnung kommt. Und es ist auch faszinierend zu sehen, als diese Frau letztendlich dann, der Herr Jesus sich als der Messias geoffenbart hat, als der, der er wirklich ist und diese Frau es annimmt, erst dann kommen die Jünger wieder. Noch vielleicht was zu diesem Brunnen. Dieser Brunnen lag von dieser Ortschaft, so kann man es zumindest nachlesen, ich weiß nicht, vielleicht war der ein oder andere vielleicht von euch, dort, dieser Ort liegt, oder dieser Brunnen liegt 1 Kilometer weg von dem Ort. Und es gab aber selber im Ort einen Brunnen. Und das weist noch einmal darauf hin, wie diese Frau offensichtlich niemandem begegnen wollte. Sie ist bereit, extra den weiteren Weg zu gehen und Wasser zu holen, um mit ja niemand aus dem Dorf blöd angesprochen, blöd angemacht zu werden, abfällige Blicke zu kassieren oder was auch immer. Sie wollte alleine sein. Sie wollte niemanden begegnen. Und dann doch sitzt an diesem Brunnen dieser einsame, durstige, müde jüdische Wanderer. Und diese Frau kommt zum Brunnen und dann ist interessant, was der Herr Jesus macht. Er bittet sie: Gib mir zu trinken. Und diese Bitte löst bei dieser Frau sofort Erstaunen aus. Nämlich zwei Dinge: A, ein Mann redet mit ihr. Und betens, ein jüdischer Mann redet mit einer Samariterin. Das ist etwas, was für die damalige Kultur undenkbar war. Und das ist nämlich auch genau der Zweck dieser Bitte vom Herrn Jesus. Es ist ja heute viel die Rede von Brandmauer und es gab eine Brandmauer zwischen den Samaritern und den Juden. Aber der Herr Jesus und noch viel mehr zwischen einer samaritischen Frau und einem gottesfürchtigen Juden. Aber mit dieser Frage, mit dieser einfachen, schlichten Bitte, gib mir zu trinken, reißt der Herr Jesus diese Brandmauer ein. Denn Johannes oder der Heilige Geist fügt ja dann auch in Klammern, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jetzt dürfen wir das aber nicht absolut verstehen, denn es heißt ja auch, dass die Jünger weggegangen waren, um in die Stadt Speise zu kaufen, also damit hatte ein gottesfürchtiger Jude offensichtlich kein Problem. Wenn er Hunger hatte, dann war er sehr wohl bereit, in eine samaritische Stadt zu gehen und auch von den Samaritern sozusagen Speise zu kaufen. In der neuen Übersetzung, wenn sie rauskommt von Benedikt Peters, in der Esra-Bibel steht eine Fußnote drin, wo er erklärt, dass es sich wahrscheinlich darauf bezieht, und das würde ja hier ja sehr gut passen, dass ein Jude vor allem kein oder nicht aus einem Schöpfgefäß von einer jüdischen Frau oder von einer samaritischen Frau oder von einem Samariter trinken würde. Ganz kurz, die Juden, wer eine Lutherbibel zu Hause hat, wo die Apokryphen drin sind, da gibt es das Buch Jesus Sirach. Und da gibt es ein Kapitel, da steht zum Beispiel drin, dass es zwei Völker sind, an denen Gott Anstoß nimmt. Und das eine davon ist das Volk der Samariter. Und in einer weiteren rabbinischen Schrift, in der sogenannten Mishnah, in der Nida 4.1. Die Nida bezeichnet die Regelungen bei Unreinheit von Frau aufgrund von Geburt oder wenn sie ihre Periode, ihre Tage haben. Und da steht quasi drin, dass die Töchter der Samariterin, die Töchter der Samariter von der Wiege an sozusagen als solche zu sehen sind, die ihre Periode, ihre Tage haben. Also von Geburt an war für einen frommen, gottesfürchtigen Juden eine samaritische Frau jemand, der sozusagen 24 Stunden an 7 Tagen, an 52 Wochen, das ganze Leben lang hindurch seine Periode hatte und damit als unrein zu achten war. Und vielleicht helfen diese Erklärungen euch ein bisschen auch das Erstaunen von dieser Frau klar zu machen, zu illustrieren. Ein jüdischer Mann. Und das erkannte sie wahrscheinlich an seiner Kleidung, an den Quasten, die der Herr Jesus ja hatte, wie wir aus dem Bericht von der blutflüssigen Frau erfahren. Ein gottesfürchtiger jüdischer Mann bittet sie, eine Frau, die dazu noch Samariterin ist, die in seinen Augen unrein ist. Er bittet sie, gib mir zu trinken. Und dann kommt ein Vers 10, nach meinem Verständnis der Schlüssel zu diesem Abschnitt. Denn alles, was der Herr Jesus in Vers 10 sagt, der weitere Verlauf ist letztendlich nur noch die praktische Verwirklichung von dem, was wir in Vers 10 lesen. Der Herr Jesus sagt zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wissen würdest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir es zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Zunächst einmal müssen wir aber, oder möchte ich euch nochmal dran erinnern, Johannes teilt uns sehr deutlich mit, warum er sein Evangelium geschrieben hat. Schlagt es noch einmal bitte mit mir auf in Johannes 20, die Verse 30 und 31. Es ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn uns ein biblischer Autor den Grund, den Anlass nennt, warum er sein Buch geschrieben hat. Und dann können wir nämlich letztendlich davon ausgehen, weil wir keinen anderen Hinweis haben, dann muss auch Johannes 4 diesem Zweck, diesem Ziel untergeordnet sein und dazu dienen, das, was er hier schreibt, um dazu hinzuwirken, darauf hinzuwirken. Johannes 20, Vers 30 und 31 lesen wir folgendes. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Warum schreibt Johannes sein Buch? Es möchte bei seinen Lesern, bei seinen Zuhörern Glauben wecken. Und was ist jetzt entscheidend für diesen Glauben? Das Entscheidende für diesen Glauben ist der Inhalt des Glaubens. Ja, ich habe eine Arbeitskollegin, die sagt immer, ich glaube auch, aber halt anders wie du. Ja, glauben tun wir alle irgendwas. Aber hier wird der Glaube klar definiert. Der Glaube hat einen klaren Bezugspunkt, einen klaren Inhalt, was geglaubt werden soll. Nämlich, dass Jesus der Christus ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und der wird heute oft vernachlässigt. Für errettenden Glauben ist es ganz entscheidend, warum, was jemand über die Person des Herrn Jesus glaubt. Nämlich, dass er der Messias ist, der Christus, der verheißene Erlöser und Erretter, der im Alten Testament schon bereits angekündigt und verheißen war, und dass er der Sohn Gottes ist. Und Sohn Gottes bedeutet, wenn er das Johannesevangelium liest, dass er Gott selber in Person ist. Deswegen, wir hatten gestern Büchertisch, neben uns waren die Zeugen Jehovas. Sie haben leider keinen rettenden Glauben. Und wenn man mit ihnen spricht, kommen wir auch relativ schnell drauf, weil sie Falsches über die Person des Herrn Jesus glauben. Das muss man so einfach sagen. Und es ist ganz zentral, zum rettenden Glauben gehört dazu, was ich über die Person des Herrn Jesus glaube. Ich muss glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Aber Sohn Gottes nicht nach menschlicher Definition, sondern bitte Sohn Gottes so, wie es zum Beispiel das Johannesevangelium definiert. Und dann spricht er als zweites darüber, über die Auswirkung des Glaubens. Was hat der Glaube für ein Ergebnis? Was hat er für eine Folge? Dass wir Leben haben. Und jetzt wird es nochmal wichtig, warum die Person des Herrn Jesus, das alles Entscheidende ist und was wir über ihn glauben, dass wir Leben haben in seinem Namen. Ja? Das ewige Leben ist gegründet an seinen Namen und der Name ist, spiegelt den Charakter, die Person wider. Nur weil der Herr Jesus das ist, was er ist, nämlich der Sohn Gottes, deswegen können wir ewiges Leben haben. Weil das aufs Engste mit ihm verwoben, verbunden, verknüpft ist. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen in Johannes 4, dann ist es genau das, worum es hier geht. Dass diese Frau erkennt, wer der Herr Jesus ist, dass sie wirklich erkennt, dass er der Christus ist, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist und dass sie dadurch Glauben, durch diesen Glauben ewiges Leben bekommt. Und genau das ist, was in der Frage von oder in der Aussage vom Herrn Jesus in Vers 10 drinsteckt. Der Herr Jesus tadelt sie nämlich jetzt etwas, tadelt sie. Es ist die Formulierung, wenn du kennen würdest. Und das heißt, du kennst nicht. Und es sind drei Dinge, die sie nicht kennt. Die Gabe Gottes. Und wenn sie die Gabe Gottes nicht kennt, dann heißt es, sie besitzt sie nicht. Und mit der Gabe Gottes ist hier das ewige Leben gemeint. Es ist hochinteressant, hier das Wort, die Gabe Gottes. Hier steht das Wort für Geschenk. Und es wird nur hier an dieser einzigen Stelle in den Evangelien verwendet. Und es betont, dass es etwas völlig Unentgeltliches ist, ohne Gegenleistung. Es entspringt allein der Freigebigkeit und Großzügigkeit des Gebers. Und das ist doch schon mal eine erstaunliche Botschaft. Gabe Gottes, ein Gott, der gibt. Wenn wir nämlich die Religionen dieser Welt so anschauen, was ist denn da das Kennzeichen? Ein Gott, der fordert. Und der Herr Jesus zeigt ihr als erstes auf die Gnade. Es geht um einen Gott, der dir seine Gabe geben möchte. Aber dein Problem ist, du besitzt diese Gabe nicht. Du kennst sie nicht. Das Zweite, was ihr klar macht, ist, du kennst den Geber nicht. Denn wenn du wissen würdest, wer es ist, der zu dir spricht, wer dir diese Gabe Gottes anbietet, wenn du den kennen würdest, das heißt, sie kennt denjenigen nicht, der zu ihr redet, was sie sieht in ihm einen gottesfürchtigen, einen frommen Juden, aber mehr nicht. Und der dritte Punkt ist, sie erkennt ihre eigene Bedürftigkeit nicht, dass sie diese Gabe unbedingt braucht. Denn wenn sie erkannt hätte, was die Gabe Gottes ist und wer der Geber ist, was hätte sie dann getan? Dann hätte sie den Herrn Jesus gebeten, gib mir zu trinken. Und hier ist jetzt das Interessante, merkt ihr, dass der Herr Jesus jetzt die Rolle genau umdreht. In Vers 7 sagt er zu ihr, gib du mir zu trinken. Da ist sie die Geberin und er der Durstige. Und jetzt macht er ihr klar, in Wirklichkeit ist es aber genau andersherum. Du bist die Durstige. Du brauchst Trinken. Und dieses Trinken kann nur ich allein dir geben. Und wenn du das verstanden hättest, dann wäre deine logische und normale Reaktion gewesen, dass du mich darum gebeten hättest. Noch zu diesem Begriff der Gabe Gottes, da ist alles quasi zusammengefasst, was der Begriff des ewigen Lebens beinhaltet. Und so können wir aus diesen Vers 10 einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz, auch wenn wir evangelistisch tätig sind, lernen. Denn diese Frau, sie steht allgemein für Sünder, wie sie denken und wie sie handeln. Warum? Wieso kann man das sagen? In Johannes 3, die Begebenheit mit Nikodemus, da geht voraus, dass es heißt, dass der Herr Jesus weiß, was in allen Menschen ist. Und dann leitet Johannes, der Heilige Geist, leitet dann ein, die Begebenheit mit Nikodemus. Es war aber ein Mensch, sein Name Nikodemus. Das heißt, anhand des Beispiels von Nikodemus zeigt der Geist Gottes, was in dem Menschen ist. Und hier haben wir jetzt den umgekehrten Weg anhand einer einzelnen Person, und das ist auch das Interessante, sie bleibt namenslos. Wir erfahren in dem ganzen Bericht nie, wie sie heißt. Und damit wird klar unterstrichen, diese Frau steht für einen Typus von Sündern, von Menschen. Wir haben auf der einen Seite den Hochgelehrten, den Gottesfürchtigen, den Gesetzestreuen, der sein ganzes Leben ausgerichtet hat, das Gesetz zu erforschen, die Schriften zu erforschen. Und wir haben auf der anderen Seite diese namenslose, ganz an der unteren Leiter der Gesellschaft stehende Frau, verachtet, die in Sünde lebt. Und was Johannes uns klar machen möchte, beide brauchen den Herrn Jesus. Beide brauchen den Sohn Gottes, beide brauchen ihn als ihren Erlöser und beide brauchen Erlösung. Und so können wir von beiden zusammen lernen, wie der Mensch tickt, was so sein Denken ist, was seine Ausreden sind, was sein Zustand ist. Und so steht diese Frau für einen Menschen oder für den Sünder. Und das allgemeine Grundprinzip, das wir aus Vers 10 entnehmen können, der Mensch muss erkennen, wer Jesus wirklich ist. Er muss seine eigene Bedürftigkeit erkennen. Wer bin ich im Lichte Gottes? Nicht nach meinem Maßstab. Nicht, was mein Nachbar sagt, der sagen mag, ah, du bist so toll, du bist so hilfsbereit, du bist immer so nett. Am Freitag hatte mich eine Frau im Hauskreis, eine Schwester im Hauskreis gefragt, ja, sie hat ein Gespräch mit jemand, die hat aber zu ihr gesagt, sie braucht Jesus nicht, denn sie führt ja ein ordentliches Leben, hat niemand umgebracht, nie Ehebruch gemacht. Wisst ihr, das wird vom Gericht Gottes, wenn diese Frau ihr Leben vom Thron Gottes verantworten muss, wird nicht zählen, wie sie sich über sich denkt und wie sie sich zieht. Sondern Gott wird seinen objektiven, vollkommenen Maßstab an sie legen. Deswegen die große Frage, der Mensch muss bekennen, wer bin ich im Licht Gottes? Wer bin ich, wenn Gott seinen Maßstab an mich legt? Und dann erkennt er auf einmal, dass er ein Problem hat, dass er bedürftig ist. Das Dritte, was der Mensch erkennen muss, Gott allein kann dieses Bedürfnis stillen. Keine Religion, keine religiösen Merke und auch keine anderen Menschen. Das ist ja nämlich das, was diese Frau versucht hat. 5 Männer. Sie hat ihr Bedürfnis nach zum Beispiel Gemeinschaft, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Liebe, nach Angenommensein. Das hat sie versucht zu stillen, durch die Beziehung zu anderen Männern. Aber der Mensch muss erkennen, es ist allein Gott. Und allein, was Gott gibt, die Gabe Gottes ist es, die das Bedürfnis des Menschen stillen kann. Und dies allein auf dem Grundsatz der Gnade, nicht aufgrund von dem, was der Mensch ist oder was der Mensch meint, er könnte Gott bringen. Es ist die Gabe Gottes. Das Nächste, was der Mensch verstehen muss, und das sehen wir auch an dieser Samariterin, Gottes Gabe wird empfangen. Und dann kommt die Verantwortung des Menschen ins Spiel. Hier wird sie beschrieben, dann hättest du mich darum gebeten. Und was zeigt eigentlich, wenn diese Frau den Herrn Jesus darum bitten würde, ihm von diesem Wasser zu geben, von dieser Gabe Gottes? Dieses Bitten ist nichts anderes als wie ein Ausdruck von Glauben. Und das ist immer die Antwort auf das, wenn wir erkennen, wer der Herr Jesus ist, wenn wir erkennen, wer wir selber sind im Lichte Gottes und wenn wir erkennen, dass allein Gott die Gabe hat und allein Gott das Bedürfnis von uns Menschen stillen kann. Denn wenn sie bittet, bringt sie damit zum Ausdruck, Gott ist der Geber. Ich bin ganz von ihm abhängig. Ich bin angewiesen auf den Reichtum seiner Gnade und auf seine Willigkeit, dass er gibt. Und die Folge davon ist, sie wird suchen, Herr, gib mir diese Gnade. Was meint der Herr Jesus mit lebendigem Wasser? Wir haben mehrere Bibelstellen, wo wir sehen, dass die Bibel lebendiges Wasser mit Gott in Verbindung bringt, dass lebendiges Wasser eine geistliche Bedeutung hat. Und quasi jede Quelle, auch jeder Schluck, den wir trinken, sind wir uns gar nicht mehr bewusst, hat Gott so eingerichtet, dass es uns im Grunde genommen hinweist auf zum Beispiel, was in Jeremia 2, Vers 13 steht, da heißt es, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Dieses lebendige Wasser, das ist das ewige Leben, verwurzelt in dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, vermittelt durch den Herrn Jesus seine Person und sein Werk, und es umfasst alles, was die Propheten vorausgesagt haben. Es ist die vollkommene Gabe Gottes, von Gott, durch Gott und für Gott. Zwei Beispiele könnt ihr euch gerne aufschreiben, wer wissen will, was ewiges Leben nach der Definition vom Johannesevangelium ist. Johannes 10, Vers 10 und Johannes 17, Vers 3. So, und wie reagiert jetzt die Frau? Sie bringt wiederum einen Einwand. Vers 11. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Und jetzt ist das Interessante, beziehungsweise Vers 12 noch dazu, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank Wasser daraus und seine Söhne und sein Vieh. Interessant ist jetzt, wie die Frau reagiert. Und zwar, sie sagt, es ist unmöglich, dass du mir lebendiges Wasser geben kannst. Und sie versteht das lebendiges Wasser in einem rein irdischen Sinne. Es gibt in der Bibel zwei Arten von Brunnen. Es gibt einmal Brunnen, die sich mit Regenwasser füllen, und das ist dann stehendes Wasser. Und es gibt Brunnen, wo unterirdisch eine Quelle fließt, das ist lebendiges Wasser. Und in diesem Sinne, ja, dass dieser Brunnen eine unterirdische Quelle hat, von einer unterirdischen Quelle gespeist wird, so versteht sie jetzt das lebendige Wasser. Und deswegen ihr Einwand, A, du hast kein Schöpfgefäß. Mit was willst du denn? Der Brunnen nimmt man also nach heute noch über 100 Meter tief. Ja, wie willst du das rausholen? Du hast kein Schöpfgefäß und dieser Brunnen ist ganz einfach zu tief. Und es zeigt nochmal deutlich, dass sie wirklich nicht erkannt hat, wer der Herr Jesus ist. Sie hat aber zumindest eines begriffen, und ich bin der festen Überzeugung, dass das der Herr auch wollte. Dass es auf natürlichem Weg, auf menschlichem Weg, nicht geht, das lebendige Wasser zu empfangen. Und wir wissen alle, ja, so ist es auch mit der Errettung. Die Errettung geht nicht auf einem menschlichen, nicht auf einem natürlichen Weg, nicht mit menschlichen Mitteln, sondern die Errettung ist ein übernatürliches Werk Gottes. Und sie stellt dann noch eine interessante Frage. Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Und die Frage im Griechischen ist so, dass sie eine klare Antwort erwartet. Natürlich bist du nicht größer als unser Vater Jakob. Und da sieht man noch einmal, dass diese Frau wirklich nicht erkannt hat, wer der Herr Jesus ist. Und hier haben wir eine interessante Ding, eine Thematik, die das Johannesevangelium immer wieder aufgreift. dass sie nämlich aufzeigt, dass der Herr Jesus um so viel größer, um so viel herrlicher ist als bedeutende Personen aus dem Alten Testament. Ich gebe euch zwei Beispiele. Kapitel 1, Vers 17, da wird uns aufgezeigt, dass der Herr Jesus größer ist als Mose. Der Mann, der das Gesetz gegeben hat, der Mann, der das Volk aus Ägypten herausgeführt hat und der das Volk durch die Wüste geführt hat. Und in Johannes 8, Verse 53 bis 56, der Herr Jesus ist größer als Abraham. Größer als der Stammvater des Volkes Israels, auf den sie sich berufen haben. Übrigens ist interessant, warum sich diese Frau auf Jakob beruft. Die Samariter haben tatsächlich nicht betont, dass sie Nachkommen Abrahams sind, sondern sie haben, um sich von den Juden zu unterscheiden und sozusagen sich eine eigene Identität zu geben, eigene Berechtigung zu geben, haben die Samariter sich darauf berufen, dass sie sozusagen Nachkommen Jakobs sind. So, und was macht jetzt der Herr Jesus mit diesem Einwand dieser Frau? Vers 13, er erinnert sie an eine Erfahrung des täglichen Lebens. Nämlich, jeder, der von diesem Wasser trinkt, was wird mit dem passieren? Der wird wieder dürsten. Und jetzt zeigt er den großen Gegensatz auf. Wer aber irgend von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt, oder besser wäre es sogar zu übersetzen, ins ewige Leben sprudelt. Gut, das wissen wir alle. Jedes Wasser, das wir hier auf dieser Erde trinken, stillt den leiblichen Durst. Es gewährt aber keine dauerhafte Befriedigung. Wie viel Mal habt ihr heute Morgen getrunken? Ja, Wasser stillt den Durst, aber es ist kein dauerhafter Zustand. Und dem setzt jetzt der Herr Jesus entgegen. Das Wasser, das ich dir aber geben werde, das wird dazu führen, dass du dich in Ewigkeit, das heißt nie mehr, Durst haben wirst. Er spricht also von einem Wasser, das alle Bedürfnisse des Menschen in alle Ewigkeit vollkommen stillen kann. Und er geht sogar noch einen Punkt weiter, versucht dieses Bild zu verstehen. Er sagt, ich bin die Quelle, ich gebe dieses Wasser. Aber wenn dieses Wasser jemand trinkt, dann wird derjenige selber zu einer Quelle Wassers werden. Und diese Quelle wird Kraft haben, dass sie dann in das ewige Leben quillt oder sprudelt. Das ist nämlich das, was er meint mit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt oder sprudelt. Also der Herr Jesus erweitert hier dieses Bild. Er sagt, ich bin die Quelle lebendigen Wassers und wenn ich dieses Wasser gebe und jemand davon trinkt, dann wird er selber auch zu einer Quelle werden. Weil er dann etwas in sich hat, einen Strom, eine Quelle, die das ewige Leben und alles, was das ewige Leben bedeutet, in jeder Beziehung vollendet. Und der Herr Jesus erklärt dann in Johannes 7 näher, wer diese Kraft ist, nämlich der Heilige Geist. Könnt ihr nachlesen, Johannes 7, Verse 37 bis 39. Er sagt damit, der Geist Gottes, der in uns wirkt, ist wie eine Quelle, wie eine Fontäne, wie ein Springbrunnen, der all das verwirklicht, der all das ermöglicht, was das ewige Leben bedeutet. Nämlich zum Beispiel nach Johannes 17, Vers 3, Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und alles, was dazu gehört. Daraufhin antwortet die Frau wiederum, Vers 15, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Und diese Antwort ist jetzt zweigeteilt. Sie ist einmal positiv, weil wir sehen jetzt, dass der Herr Jesus diese Samariterin an den richtigen Platz gebracht hat. Sie erkennt ihre Abhängigkeit. Sie erkennt nicht mehr, sie ist die Geberin, die jetzt diesem müden, durstigen jüdischen Wanderer einen Schluck Wasser gibt, sondern sie erkennt, dieser jüdische Wanderer, der dort am Brunnen sitzt, er hat ihr etwas zu geben, das ihr niemand anderes geben kann. Nämlich, dass sie nicht mehr dürsten muss. Und was ist die Folge davon? Sie bittet ihn, gib mir dieses Wasser. Jetzt kommt aber das Zweite und jetzt kommt das typische Problem eines Sünders. Wie versteht sie es? Rein in einem irdischen Sinn. Ja, das wäre doch toll, ein Wasser zu haben, dass ich nie mehr durstig bin. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag diesen Kilometer Weg auf mich machen, das schwere Wasser zurückschleppen. Das wäre doch eine große Erleichterung und ein großer Gewinn. Heute würde man sagen, für meine Lebensqualität, für meine Life Balance, ja, wenn ich die Mühe des Wasserholens nicht mehr brauchen würde. Und da lernen wir Folgendes: Die Gedanken, das Bewusstsein und das Verständnis dieser Frau und damit jeden Sünders. Wir haben übrigens das Gleiche bei Nikodemus. Als der Herr Jesus von der Neugeburt spricht, was sagt er? Ja, wie soll ein erwachsener Mann wieder in den Bauch seiner Mutter zurückgehen? Ja? Und es zeigt uns, die Gedanken des Bewusstseins, egal ob jemand hochgebildet ist oder am unteren Rand der Gesellschaft steht, die Gedanken des Bewusstseins und das Verständnis des Sünders, sie gehen nicht höher weiter als wie seine Umstände. Und das Einzige, was er sucht, ist einen Vorteil, einen Nutzen in seinen Umständen. Der natürliche Mensch beurteilt alles von Gott Offenbarte, alles, was Gott verkündigt, mit der Brille seiner Lebenswelt und seiner Umstände. Die Schwierigkeiten, die der Mensch mit dem Herrn Jesus hat, mit seiner Person und mit der göttlichen Offenbarung, ist, dass von Natur aus sie dem Menschen völlig unverständlich bleiben. Der Mensch hat eigentlich nur ein einziges Ziel: die Folgen des Sündenfalls in irgendeiner Form abzumildern, abzuschmächen, aufzuheben. Ja, warum haben wir Menschen Durst? Warum müssen wir mit Mühe, Mühsal, Wasser schöpfen gehen, schwere Wassereimer nach Hause tragen? Das ist eine Folge des Sündenfalls. Sie denkt an ihre täglichen Bedürfnisse und deswegen sieht sie in den Worten des Herrn Jesus nur materielle Dinge. Sie wäre gern ihr tägliches Problem los, würde gern ihre täglichen Mühen vergessen, die durch den Sündenfall in diese Welt gekommen sind. Der pietistische Schriftausleger Gerhard Meyer hat dazu geschrieben, diese Frau symbolisiert alle Menschen, die mit ihrem Gebet den allmächtigen Gott vor den Karren ihrer allzu menschlichen Wünsche spannen wollen. Gott, der Helfeshelfer für ein angenehmes, sorgen- und leidfreies irdisches Leben. Der Herr Jesus als eine Art Glücksbringer, der gegen die wechselnden Fälle des Lebens einen absichert. Und es zeigt uns, sie hat das Ausmaß, das wahre Ausmaß ihres eigenen Bedürfnisses überhaupt nicht verstanden. Die eigentliche Natur ihres selbstsüchtigen Verlangens ist ihr noch völlig verborgen. So, und jetzt kommt etwas und es scheint jetzt wie ein völlig abrupter Wechsel. Aber wenn man von Vers 10 ausgeht, dann hat es alles seinen Sinn und seine Logik. Jesus sagt nämlich jetzt zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Warum macht jetzt Jesus diesen scheinbar abrupten Wechsel? Weil die Frau ihr wahres Bedürfnis nicht erkannt hat, aber ihr Leben zeigt, dass sie ein Bedürfnis hat, das weit über das tägliche Wassertrinken hinausgeht. Nur hat sie dieses Bedürfnis immer an der falschen Stelle bisher versucht zu stillen. Und das ist jetzt das, was der Herr Jesus ihr hier wirklich meisterhaft versucht klarzumachen. Und es gibt noch etwas. In Sacharja 13, Vers 1, da wird über dieses geistliche Wasser Folgendes gesagt. An jenem Tag wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem, für Sünde und Unreinheit. Dieses lebendige Wasser, wo Gott die Quelle davon ist, hat auch die Wirkung, den Menschen von seiner Sünde und von seiner Unreinheit zu befreien. Und das ist jetzt genau das, was passiert. Deswegen konfrontiert er sie mit dem, was für sie greifbar ist. Nämlich, dass sie einen Durst hat, der weit über das normale Trinken hinausgeht. Und dass ihr Grundbedürfnis ist, dass ihre Sünden vergeben werden müssen und dass sie wahre Reinheit erfahren muss. Und so befiehlt ihr der Herr Jesus, geh, ruf, komm. Drei Zitate. Und wenn wir nämlich weiterlesen in diesem Abschnitt, dann sehen wir, dass das genau die Absicht vom Herrn Jesus war. Vers 29, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist dieser nicht etwa der Christus? Und Vers 39, nochmal genau das Gleiche. Aus jeder Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes des Herrn willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. So, und jetzt antwortet zu ihm, ich habe keinen Mann. Und auch das ist eine interessante Antwort, der Jesus sagt etwas, recht gesagt. Sie hat auf der einen Seite die Wahrheit gesagt, hat aber auf der anderen Seite alles verschleiert, was in irgendeiner Weise für sie peinlich, mit Scham oder mit Schuld behaftet sein könnte. Und das ist genauso, wie der Sünder immer reagiert. Ja, er ist bereit, bis zu einem gewissen Punkt die Wahrheit zu sagen, aber er versucht natürlich immer, sein eigentliches Problem, seine Sünde, sein wahres Bedürfnis, das versucht er immer in irgendeiner Form zu verschleiern. Und der Herr Jesus sagt jetzt zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du die Wahrheit gesagt. So, wir hatten vorher gelesen, das hatte ich ganz vergessen, wir haben vorher eine ganz starke Betonung der Menschheit des Herrn Jesus. Und zwar in Vers 6, Jesus ermüdet von der Reise. Und das ist ganz besonders auch im Johannesevangelium, das ja so sehr den Herrn Jesus als Gott geoffenbart im Fleisch zeigt, zeigt uns aber auch die andere Seite, dass der Herr Jesus vollkommener Mensch ist. Beides in einer Person, 100% Gott, 100% Mensch. Und wenn wir, egal ob es jetzt die ganze Nacht ist, aber wenn wir eine Wanderung von, was sind es, glaube ich, 150 Kilometern zurücklegen, was wäre die Folge? Wir sind müde. Der Herr Jesus ist müde, weil er vollkommener Mensch ist. Aber hier jetzt in Vers 17 wiederum der Gegensatz. Hier offenbart sich nämlich jetzt seine Gottheit. Der Herzenskenner, der, vor dem alles offenbar ist, vor dem alles bloß und alles aufgedeckt ist. Denn diese Frau hatte ihm ja nicht gesagt, wie ihr Beziehungsstatus ist. Sondern weil er die Herzen kennt, weil er die Herzen durchdringt und weil er allwissend ist und alles vor ihm offenbar ist und offenbar liegt, deswegen kann er das jetzt zu ihr sagen. Und er zeigt ihr auf das Elend eines Menschen, der nirgends zur Ruhe gefunden hat, der nirgends seinen Durst, weil Gott die Ewigkeit in den Menschen hineingelegt hat, nach dem Predigerbuch. Deswegen hat der Mensch auch einen ewigen Durst nach Gott, der allein die Quelle des lebendigen Wassers ist. Sie hat versucht, diesen Durst zu stillen, durch Beziehungen zu Männern und sie konnte diesen Durst doch nicht stillen. Übrigens, ich möchte eines sagen, manche Schriftausleger sagen, diese Frau war eine Hure, also Calvin spricht sehr negativ über sie, aber wenn wir lesen, was da steht, geht es nicht daraus hervor. Wir wissen nicht, ob diese Männer gestorben sind, ob sie verwitwet war. Das spielt auch keine Rolle. Es geht dem Herrn Jesus um eines, oder dem Johannes und dem Heiligen Geist, eines zu zeigen, dass diese Frau erkennt, sie hat einen Durst, der weit über das natürliche irdische Trinken hinausgeht. Und sie hat aber diesen Durst an der falschen Stelle versucht zu stillen. Nämlich nicht bei dem, der die Quelle des lebendigen Wassers ist. Und noch etwas, das ist, denke ich, auch für unsere jungen Leute ganz, ganz wichtig. Der Herr Jesus zeigt hier einen klaren Unterschied auf zwischen dem, dass jemand verheiratet ist und man einfach zusammenlebt. Das ist in den Augen Gottes und in den Augen des Herrn Jesus nicht das Gleiche. Er zeigt hier letztendlich hier auch ganz klar auf, egal was jetzt vorher war, ob sie viermal oder fünfmal verwitwet war, das Verhältnis, das sie jetzt hat, sie lebt in Hurerei. Dieses Verhältnis ist nicht recht vor Gott. Und dann ist interessant, wie sie reagiert. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und jetzt hat sie verstanden, hier ist nicht nur ein jüdischer Wanderer. Hier ist nicht nur jemand, der geringer ist als Jakob. Hier ist sogar einer, der über Jakob hinausgeht. Ein Prophet. Und wie sie Prophet verstanden hat, das können wir nachlesen in 4. Mose Kapitel 11, Vers 24 bis 29. Ein Prophet ist im alttestamentlichen Sinne jemand, der den Heiligen Geist empfangen hat und prophetisch redet, der weissagt. Und das heißt, sie stellt die Antwort des Herrn Jesus nicht in Frage. Sie reagiert nicht, ja, woher weißt du das überhaupt? Sondern sie erkennt ihn als Prophet, das heißt, sie erkennt an, dass das, was er sagt, dieses Wort ist göttlichen Ursprungs und damit auch göttlicher Autorität. Jetzt war das Wort Gottes in ihr Licht, er in ihr Gewissen gefallen. So, und als nächstes kommt dann der Punkt der Anbetung, den sie anstößt, aber warum lässt sich der Herr Jesus drauf ein? Um ihr jetzt nämlich aufzuzeigen, sie hat nicht nur gegen die zweite Tafel der 10 Gebote sich versündigt, du sollst nicht Ehe brechen, sondern ihr Hauptproblem ist ihre nicht vorhandene Beziehung zu Gott. Die erste Tafel der 10 Gebote. Und das ist immer das alles Entscheidende. Er macht ihr nämlich klar, dass das, was sie seither als Volksglaube, als Frömmigkeitprodukt praktiziert hat, dass das letztendlich nichts anderes ist als wie eine Form von Aberglauben. Aber dass sie den wahren, lebendigen Gott nicht kennt. Und nachdem er das geoffenbart hat, dann sagt sie am Ende, stellt sie die Frage, dieser ist doch nicht etwa der Christus. Und was haben wir vorher gelesen in Johannes 20? Was ist das Ziel des Johannesevangeliums? Was müssen die Menschen erkennen, um errettet zu werden? Dass Jesus der Christus ist. Und so sehen wir, mit welch genialer Weisheit der Herr Jesus diese Frau genau an den Punkt bringt, an den Platz führt, wo sie hinkommen muss, um jetzt aus dieser Quelle des ewigen Lebens zu trinken und die Errettung zu empfangen. Ich möchte schließen, indem ich euch noch eine Stelle aus dem Alten Testament vorlese und ich möchte euch eine kleine Hausaufgabe mitgeben, dass er diese Stelle vergleicht mit dem, was wir hier in Johannes 4 haben. Jetzt komme ich heute doch noch zu Jesaja, dann schließt sich auch der Kreis. Jesaja Kapitel 55, die ersten Verse. He, ihr Durstigen, alle, kommt zu den Wassern. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was nicht Brot ist, und euren Erwerb für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich an Fettem. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, die sicheren Gnaden Davids. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für die Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kanntest, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird dir zulaufen, um des Herrn willen deines Gottes und wegen des heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Such den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Dieser Vers beginnt damit, wie die Menschen leben. Wie sie ihr ganzes Geld, ihr ganzes Einkommen danach streben, nach irgendwelcher Befriedigung zu suchen, sich irgendwie diesen inneren Hunger, diesen inneren Durst, den Gott in sie hineingelegt hat, das in irgendeiner Form zu befriedigen. Und es ist null und nichtig. Und dieser Abschnitt zeigt uns aber genau wie bei dieser Frau, worin die Antwort liegt. Indem wir zu Gott umkehren, zu dem, der die Quelle des Wassers ist, des lebendigen Wassers, und der allein diesen Durst befriedigen kann. Und dann dieser wunderbare Satz am Ende von Vers 7, denn er ist reich an Vergebung. Was für ein Gott, was für ein Erlöser, was für eine wunderbare Person des Sohn Gottes. Und wir können von ganzem Herzen Dank sagen, wenn wir durch Gottes Gnade genau dorthin gebracht worden sind, dass wir erkannt haben, wer Gott ist, dass wir uns erkannt haben, in seinem Licht, wer wir sind, dass wir die Gabe Gottes erkannt haben und dass allein er sie geben kann, er allein unsere tiefsten Bedürfnisse, nämlich das Bedürfnis nach Vergebung unserer Schuld, nach Wegnahme unserer Sünde und der Gemeinschaft mit ihm, wenn wir das erkennen durften, und dann zu ihm kommen durften und sagen, gib mir zu trinken und erfahren durften, er ist reich an Vergebung. Möge der Herr euch Gnade schenken und auch jetzt, dass wir vielleicht die Osterwoche dazu benutzen dürfen, ganz neu über diesen wunderbaren Herrn und Heiland, über diesen Erlöser und sein Werk nachzudenken. Amen.